Bildung ist, die ich sehr begeistert hat. Die meisten von euch kenne ich auf sehr persönliche Art und Weise. Ich habe jetzt in der, dachte, dass ich vielleicht eine sehr persönliche Vorlesung gebe. Ich hatte schon in die Wohnung gesagt, dass ich immer sehr bedauere, dass ich nur für kurze Zeit in den jeweiligen Ländern bin und nur für ganz kurze Zeit Zeit habe, euch alle zu sprechen, sodass meistens der persönliche Austausch ein bisschen auf der Strecke bleibt. Nun, heute Abend wollte ich eigentlich wieder eine Vorlesung geben, eine sehr technische Vorlesung, ein Thema, das mich sehr begeistert, aber als wir so sangen und so ein bisschen Wehmut spürte, dass ich jetzt die Schweiz verlassen würde und auch ein bisschen Schmerz, wann habe ich überhaupt den Fehler gemacht, Indien zu verlassen und bin in der Schweiz. Das habe ich gedacht, ich werde euch ein bisschen vorlesen aus dem Tagebuch. Dem Tagebuch, in dem wir die letzten Ereignisse, die mich sehr geprägt haben und mich sehr bewegt haben, vorkommen. Mein Tagebuch sieht sehr, sehr rudimentär aus, sehr einfach. Das meine ich nur so. Es sind ein paar Stichwörter, mit denen ich eine Stütze für die Erinnerung gebe. Ein paar Stichwörter, die auslösen sollen oder die mir helfen sollen, an das heranzukommen, was in meinem Herzen geschrieben sind. Die Eindrücke, die Gedanken und auch die verschiedenen Wahrnehmungen, die sind im Herzen drin. Ich werde jetzt also ein bisschen auf meine Stichwörter schauen und versuchen, aus dem Tagebuch zu lesen, was in meinem Herzen eingegraben ist. Ich hoffe, dass ich euch virtuell damit erreiche und vielleicht auch persönlich erreiche dadurch. Ich stelle mir manchmal so ein bisschen vor, was ihr wohl denkt, wenn ihr mich seht. Ich gerade wieder aus Indien zurückgekommen bin. Bestimmt wollt ihr. Ich denke einfach so nach, was denkt man wohl, wenn man eine Person, die man kennt, die man jedoch nicht so oft spricht, wie man sich vielleicht wünscht, mit ihr zu sprechen. Was denkt man wohl? Was will man von dir hören? Kann man einfach so nach dem Feedback, was ich bekommen habe, ist immer so die Frage, was denkst du denn über dein Leben? Wie lebst du dein Leben? Was hast du erlebt dort in den Hochtälern des Himalayas und so weiter? Und darüber möchte ich sprechen heute Abend. Ich dachte mir, dass ich so mache, ich werde mich ziemlich konzentrieren müssen, eben um in das Innere meiner Erinnerung vorzudringen. Ich werde einfach ein paar Tage durchlesen und wenn ihr dann Fragen habt und vielleicht noch mehr Details wissen wollt, könnt ihr mit diesen detaillierten Fragen an mich geraten. Also das okay so. Ein interessantes Thema, was ich eben angesprochen habe. Als ich hierher kam, sah ich ein Foto, was mich irgendwie ein bisschen anzog. Es war ein junger Mann auf dem Foto in der Mitte abgebildet. Und als ich näher zu dem Foto hinkam, sah ich, war Robert. Links von Robert stand Satchinanda Swami lächelnd mit einem seiner Notizbücher. Und rechts davon Nandini. Ich habe gefragt, Nandini, wo ist denn das Foto gemacht worden? Ich dachte, damals in Dole, als wir uns das erste Mal längere Zeit sahen. Und ich habe dann viele Dinge erinnert und über Robert und über meinen Kontakt mit euch beiden. Und da habe ich mir gedacht, ja, heute Abend werde ich mal einfach in die Erinnerung gehen. Aber ihr werdet diesmal nicht zum Vorkommen, weil ihr nicht mit mir im Himalaya wart. Dieses Mal nicht. Gut, war nach einer ziemlich anstrengenden Südfahrt in Gangotri angekommen. Gangotri liegt ungefähr 3000 Meter hoch am Ufer der Ganga. Gangotri hat sich eigentlich angesammelt um den Ganges-Tempel herum. Der Ganges-Tempel ist ein silberner Tempel, irgendwie ganz silbern angestrichen. Der Altar zeigt nach Osten und direkt neben ihm schwimmt oder schäumt Mutter Ganga mit einer unglaublichen Klarheit, Transparenz, aber auch Wildheit, einer unbestimmten Wildheit. Jeden Morgen und jeden Abend findet in diesem Gangotri-Tempel eine Lichterzeremonie statt, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Und zwar sitzen all die, die an der Zeremonie teilnehmen, nicht im Tempel, sondern außen vor dem Tempel, auf dem Boden, der noch Marmorfußboden, der noch ein bisschen die Wärme von dem Tag gespeichert hat. Die singen dann Lieder zu Ehren von Ganga und irgendwann, wenn die Zeremonie so ist, kommen plötzlich zwei Leute von irgendwoher mit einer riesen Trommel und spielen dazu zu der Ganga-Arbeit. Und plötzlich dann, die so richtig trommeln und dann gibt es noch so komische Trompeten, also komisch, weil sie nicht. Die sind so gebogen, wie die Wikinger oder Druiden, die gespielt haben. Und dann plötzlich kommt aus dem Inneren des Altars der Priester hervor mit einer großen Lichterlampe, ist sonst so groß, schwenkt sie zu den Devotis hin und geht dann aus dem Tempel ein paar Treppen herunter zur Ganges und opfert dieses Licht Mutter Ganga. Es ist schwierig zu beschreiben, denn wir am besten nicht, ihr geht einmal dahin, aber die Erfahrung dieses Ereignisses, man sitzt mit den Devotis außen vor dem Tempel, schaut auf den Altar hin, links von einem raus und tobt Mutter Ganga und dann plötzlich kommt dieses Horn und diese Trommel und das Feuer wird auf den Altar getragen und in der Nacht eben die Ganga hin geschwenkt. Wenn man das so erlebt, erlebt man die Kraft des Rituals. Einer alten zeremoniellen Verrichtung, die diejenigen, die daran teilnehmen oder es beobachten, gleichsam einladen, eine Brücke zu betreten, eine Brücke von unserer Wahrnehmung, von unserer Wirklichkeit, die dann aber in eine spirituelle, in eine transzendentale Wirklichkeit hineinführt. Was anders auszudrücken, der eine Brückenkopf, das sind wir, unsere Gedanken, unsere ungelösten und schon fast gelösten Probleme. Und die andere Seite der Brücke, der andere Brückenkopf, ist etwas, was ganz und gar von unserer kleinen Welt entfernt ist. Eine spirituelle Wirklichkeit, in der Krishna gegenwärtig ist und in der wir uns ganz neu definieren müssen. Nicht mehr als Teile dieser Wirklichkeit, nicht mehr als Menschen, die in ihrem kleinen Weltbild oder in ihrer Erlebniswelt leben, sondern als Teile Gottes. Unauslöschbar verbundene Teile der Festnacht. So, das passiert, wenn man da an der Ganga sitzt und an diesem Ritual teilnimmt. Man geht über eine Brücke von seiner eigenen Erlebniswelt in eine spirituelle Erlebniswelt, wo an viele Geheimnisse offenbart werden. Ja, das war eine kleine Beschreibung, was man in den Tage sieht. Aber ich jetzt noch sehen, was ich gemacht habe an der Tiefe. Ja, am Abend als wir in Gangotri waren, habe ich eine Bekanntschaft gemacht, die sehr wichtig für mein Leben wurde. Ich habe Prasanna kennengelernt. Prasanna ist ein Yogi geworden. Er war vorher ein Geschäftsmann, der einen kleineren Textilhandel in London hatte. Und Prasanna traf mich. Er war in rote Gewänder gekleidet. So ganz lang, fast wie ein langes Abendkleid, aber eben ein männliches Abendkleid. Und hatte mich gesehen, wie ich gerade aus dem Hotel kam. Ich sah genauso aus wie jetzt. Völlig unausgeschlafen, müde und gerade erst angekommen in Gangotri. Prasanna sah mich. Und wie es die Art der Inder ist, die sehen auch noch ein bisschen anders als die äußere Erscheinungswelt, besonders die Yogis. Er ging gleich auf mich zu und sagte, ich möchte dich für morgen einladen, zu mir in die Höhle zu kommen. Ein bisschen unausgeschlafen und ein bisschen knarzig und sagte, kennen wir uns? Do you know me? Und er sagte, I think so. Ich denke, aber das werden wir rausfinden, wenn du mich in der Höhle besuchst. Das war recht spannend, diese Einladung. Jemand, den man nicht bewusst kannte, der aber einen so sicher einlief und sagte, wir werden mal rausfinden, ob wir uns kennen, wenn du uns nicht in der Höhle besuchst. Also sagte dann ganz angeregt, also jetzt völlig wach geworden, ja, wo ist denn die Höhle? Und ich sagte, du musst die Ganga auf dieser Brücke überqueren, dann siehst du diesen tollen Weg da, der einzige Weg, und dann gehst du bis zu diesem Stein, der letztes Jahr runtergerollt war von den Bergen, als hier Erdbeben war. Und dann, wenn du den Stein erreicht hast, musst du ungefähr noch 5 Minuten weitergehen und kommst zu einem Bach. Das wird kompliziert. Dieser Bach kreuzt also den Weg. Ich dachte, nicht hab, passt nie, wenn du schläfst, holst du die nasse Füße. Du gehst dann 10 Meter weiter und dann, du musst auf deine Uhr schauen, es muss um 11 Uhr sein, dann sehe ich dich zwischen den Bäumen hervorkommen. Und dann werde ich gucken, dann kannst du den Berg hochgehen und siehst mich in der Höhle. Das ist eine typisch indische Verabredung. Nicht mit einer Straßennummer, die man mit einem Falkatlas oder einem Stadtatlas finden kann, sondern ein Ort, der nur eine Naturadresse hat. Gut, wir sind dann da hingegangen um 11 Uhr und tatsächlich wir gingen da so zwischen zwei Bäumen hindurch und plötzlich hörte ich ihn rufen und da zuckte gleich da ein. Das ist gar nicht viel, aber irgendwas bewegte sich da oben im Berg und das ging ja da nach oben. Die erste Frage, die ich Prasanna stellte, war: Ich sehe, dass du ein gebildeter Mensch bist. Und angefangen auf das westliche Denken nachvollziehen, also wie wir Westler denken. Was erlebst du, wenn du so in der Einöde, in der Wildnis, bei der Ganga lebst? Ich glaube, ich könnte die Frage nachvollziehen. Wenn wir jetzt hören würden, dass Radebevi oder Anton Jetta in die Wildnis gehen würden, also wirklich in die Wildnis. Ich weiß gar nicht, ob es in der Schweiz eine richtige Wildnis noch gibt, die noch nicht von der landwirtschaftlichen Behörde erfasst worden ist. Aber ist mal die richtige Wildnis. Dann würden wir fragen, wie ergibt es dir da? Und wir würden vielleicht fragen, ist es dir nicht manchmal unheimlich, wenn du da so schutzlos und einfach nur in eine höhere Ordnung, die Ordnung von Mutter Natur eingebunden bist, lebst? Was ist das Feeling? So habe ich ihn auch gefragt. Und er sagte, folgendes, und ich finde es jetzt sehr schön und mitteilenswert. Er sagte, man kann nur ein natürliches Leben geben, wenn man die Kontrolle abgibt und sich in die Arrangierung Gottes begibt. Sonst, wenn man nicht sich wirklich aufgibt und in die Arrangierung des höchsten Herrn hineinkommt, hat man Ängste, diese Wünsche, die sich plötzlich bilden und wird einem unter Umständen langweilig. Wie ist es mit deinen Ängsten, die lebst du in der Wildnis? Und er sagte, ich möchte dir drei Begebenheiten aus meinem Leben in der Wildnis beschreibe, wo ich mit meinen Ängsten zu tun hatte. Ich habe meine Familie, als ich komme aus Matras, als ich in Wienbus ein bisschen warm ist, bin hier in die Zelte des Gander über der Zeit gekommen. Und letztes Jahr, als ich in meiner Höhle war, ein bisschen, ich hatte geträumt von meiner Familie in Matras und der Sicherheit, die ich da zurückgelassen hatte, bebte die Erde. Alles bebte und schüttelte sich und ich dachte, die Höhle könnte zusammenbrechen und kam dann, lief aus der Höhle heraus. Es war dieser große Erdbeben, von dem ihr bestimmt in der Zeitung gelesen habt. Ein wirklich großer Erdbeben. Und als ich so da stand, auf dem Plateau, der Berg war, langte meine Höhle ächzte, ein Baum stürzte vor mir nieder, habe ich Angst gehabt. Aber irgendwas hat mich bewegt, mal von der bebenden Erde wegzuschauen und nach oben in die Sterne zu sehen. Und es war richtig so, es hat mich richtig berührt, wie er so gesagt hat. Und weiß ich, ich sah dort die Sterne blinken, die schon seit unvordenklichen Zeiten blinken. Ich sah die Milchstraßensysteme. Ich sah Gottes Hand in all dem, was ich dort so bemerkte. Und ich merkte, verwirklichte in dem Augenblick, ich brauche mich nicht zu fürchten. Alles ist gut. Alles ist unter der Lenkung oder der Leitung des Schmerz. Und genau wie der Stern, der schon seit langer Zeit blinzelt und blinkt, werde auch ich weiter blinzeln und blinken. Ich bin ewig. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Der Tod ist eine Lüge. So sagt er. Das zweite Mal, wo ich mich ein bisschen mit der Sorge befasste, war es, als es ein besonders harter Winter war und die Bären, die sonst nur oben sind, runterkamen und meine Vorräte plündern wollten. Also drei Kisten, Blechkisten. Die eine Blechkiste ist voll mit Reis, die andere voll mit Stahl, das sind so Erbsen. Und die dritte, weiß ich nicht mehr, also zwei weiß ich noch, Stahl und Reis. Und die wollten das also klauen und ich war auf diese Vorräte angewiesen. Nur so konnte ich überwintern. Die haben hier so Tonnen drin, dann haben sie einen Deckel drauf und einen schweren Stein, damit die Mäuse das nicht, damit kein Kumbio liegt. Da habe ich mir auch Sorgen gemacht. Aber ich habe dann, so sagte dieser Yogi, gedacht, was immer geschieht, was kann ich tun? Ich verlasse mich einfach auf den höchsten Herrn. Ich habe den Bären ein bisschen was ausgelegt, die Tür verrammelt und habe mich dann zu meditieren von meiner Höhle entfernt und nach 100 Meter weggesetzt. Und nachdem ich zu Ende meditiert hatte, kam ich zurück und die Bären waren weg. Alles war aufgegessen, was ich ihnen gegeben hatte, aber sie haben mich in meine Höhle geplündert. Hab so verstanden. Was kann ich tun? Krishna sitzt im Herzen der Bären. Ich versuche mich hier ein Gentleman zu verhalten, ihm ein bisschen abzugeben und schließlich sind sie aufhungrig. Und was dann passiert, nachdem ich mich korrekt verhalten habe, muss ich Gott überlassen. Ich werde mich woanders jetzt gemütlich hier mit den Kämpfen, kann ich nicht, will ich nicht. Und ich sehe auch die Körperin dabei. Ja. Und so sagte der Yogi, was mich das Leben in der Natur gelernt hat, ist, mich ganz sicher abhängig zu machen von Krishna. Hare Krishna, das ist das, was von Prasanna gelernt habe. Ja, am nächsten Tag, jetzt kommt der nächste Tag, ist hier irgendwo der 11. Oktober, ich bin am 12. Oktober. Ja, 12. Oktober. Sind wir durch den Himalaya hindurchgegangen, wir waren zu dritt. Und zwar sind wir wollten wir zur Gangesquelle gehen, aber man kann nicht an einem Tag und dann Gotri bis zur Gangesquelle gehen, weil es ein langer und etwas gefährlicher Weg ist. So sind wir nach Bhotsparsha gegangen. Bhotsparsha liegt sehr, sehr hoch und man muss durch die Wolkendecke hindurchgehen, um dorthin zu kommen. Jeder von uns ist alleine gegangen, wie es bei einer Wanderung durch den Himalaya geraten wird. Anton Jetta war letztes Jahr auch im Himalaya, ich konnte die und die anderen Devotis begleiten. Du magst dich vielleicht erinnern, wie schön es ist, allein mit sich durch diese majestätische Gegend zu gehen. Es ist fast therapeutisch, allein durch den Himalaya zu gehen. Lord Rama sagt, genauso wie wenn die Sonne aufgeht, die Sonne die Tautropfen von den Gräsern wegdunstet und verdunsten bringt, so kann man auch, wenn man die Himalaya-Berge durchwandert, erleben, wie der Anblick des Himalayas die ganzen Beschwernisse und auch sündhaften Reaktionen, also das ganze Karma, von der Seele wegdunstet. Geht einfach weg. Also das ist eine Therapie, die bestimmt noch nicht in der Psychologie der Schweiz entdeckt worden ist. Ganz gleich, wie du drauf bist, um es mal ein bisschen einfach auszudrücken, ganz gleich, was dich beschwert, ganz gleich, was du denkst, wenn du einfach mal durch die Himalaya-Berge wanderst, wirklich alleine, wo du für dich bist, dann dunstet es dir die Sorgen von der Seele weg. Dunst, dunst, dunst. Es geht so weg, verdammt einfach. Und man sieht wirklich nach so einer Bergwanderung durch die Himalaya ein bisschen klarer, was die eigene Position in der Welt betrifft und was auch die Aufgaben, die man noch zu bewältigen hat, betrifft. So sind wir also alleine durch diese mystische Gegend hindurchgewandert. Ich habe nachher ein paar Bilder und ihr werdet wirklich eine Mystik sehen. Sieht aus wie in einer Tropfsteinhöhle, war das deutsche Wort. Ja. Am Weg gab es denn so einfache Leute, bei denen konnte man Milch kaufen. Die Milch war so, die haben aus irgendwelchen verrußten Töpfen, aus Wasser gezaubert und ein bisschen Milchpulver rein und dann haben sie das gerührt und es gehörte unglaublich viel Vertrauen, dieses Gebräu, also Milch als Trockenmilch heruntergeschlossen, aber weil man durstig war, hat man dieses Vertrauen aufgebracht. Ja, auf dem Weg wir kamen schließlich in Bhotsparsha an und dort saß ein fetter Barber, ich sitze mit Drehblock und fing an, auf mich einzusprechen. Oh, where do you come from? Ich musste ihm sagen, von Germany. Und meine Alte in mir hat geschrien, warum redet dieser dicke, eklige Barber jetzt so auf mich ein? Und dann hat er mich verwickelt in ein Gespräch über deutsches Geld und deutsche Frauen wollte er auch wissen. Und ich weiß gar nichts mit deutschen Frauen, sage ich, ich lebe als Mönch. Das war richtig so eine unangenehme Erfahrung. Nicht? Und in mir habe ich dann gebetet, ich bin hier in Bhotsparsha, bin hier, um meine Seele zu reinigen. Ich möchte nicht Ablehnung gegenüber diesen lauten, dicken, fetten und am Materialismus interessierten Heiligen, Scheinheiligen entwickeln. Ich will mich hier nicht in Ablehnung hineinsteigern. Bitte Krishna, mach etwas, dass mich dieser Scheinheilige zufrieden lässt. Es war nicht so, als sie ankam, war das die einzige Möglichkeit im Ashram von diesen Menschen, also ich würde jetzt gar nicht mehr als Scheinheilige bezeichnen, sondern als Menschen, als Mitmenschen, etwas zu essen. Wir waren so hungrig, dass wir uns da hingesetzt haben. Und er war unser Gastgeber und wir mussten uns jetzt sein Geschwätz anhören und uns höflich sein, weil wir wollten ja was essen. Ihr merkt jetzt also eine ganz menschliche Himalaya-Erfahrung. Das ist nicht von hohen philosophischen Dingen und hohen Visionen, sondern einfach von der Erfahrung im Himalaya, ich muss was essen oder ich fall um. Und dieses Ausgeliefertsein, gerade was man kriegen konnte zu essen nicht, und wo man das kriegen konnte. Anyway, ich habe dann so intensiv zu Christen gebetet, Das man bitte möchte, ich nur einmal im Jahr hier und ich möchte nicht in diese Sache reinkommen, dass ich irgendwann mal mein norddeutsches Temperament rauslasse und sage, nun stell mir nicht diese blöden Fragen in Himalaya, sonst gebe ich blöde Antworten. Also ich wollte nicht in, ja, aber der drängte mich fast dazu, dass ich bei der Toleranzgrenze geplatzt war. Ich habe den Krishna gewählt, Krishna gewählt nach etwas, möchte nicht ausfällig werden. In dem Augenblick schickte Krishna drei westlich gekleidete, hochmodern gekleidete Frauen vorbei. Die hatten Füße und sahen aus wie von der Pariser Mode 1920, würde ich sagen, in Ordnung oder so. Und die waren also hochinteressiert an den Fragen des unseres Gastgebers, was ich denn mit diesen Menschen, die ihn da Krishna geschickt hatte, unterhalten. Das war mystisch. Das waren, ich wusste nicht, woher die herkamen. Die sahen so gut gekleidet aus, dass sie unmöglich den beschwerlichen Weg gemacht haben. Vielleicht war es eine Illusion für diesen bengalischen Yogi da, oder der kein Yogi, oder wie man ihn nennen will. Auf alle Fälle habe ich gemerkt, wie schnell Krishna Gebete erfüllt im Himalaya. Der war dann völlig beschäftigt und sie waren mit ihm beschäftigt, weil lachten sie und unterhielten sich über den Westen und über alles Mögliche. Was ich nicht, also ich habe nicht so genau zugehört. Dann kam der Diener von ihm und brachte eine Mahlzeit. Wir haben uns höflich verabschiedet. Er hat sich auch höflich und eilig verabschiedet von uns. Und wir hatten den Tag gegessen. Habe wohl. Der Himalaya ist mystisch. Wünsche gehen auf mystische Art und Weise in Erfüllung. Und wenn sie erfüllt sind, fragt man sich, muss ich mir das unbedingt wünschen und muss ich ihm das wünschen, dass er abgelenkt wurde? Aber so ist das nun mal im Himalaya. Und ein westlicher Poet sagte einmal, eine Reise nach Indien bringt dich immer, dein eigenes Selbst zu sehen, klar im Spiegel zu sehen. Und das passiert einer Himalaya-Reise leicht. Man sieht, wie man reagiert, man sieht, wo man vielleicht noch an sich arbeiten kann und so weiter. Die Nacht im Busch, Vasa war schrecklich. Es fing ungefähr an, als wir ankamen. Wir hatten einen Bergsteiger gefunden, einen deutschen Bergsteiger, der schon das 10. Mal die Strecke hoch und wieder runtergelaufen war. Er hatte uns auch einmal überholt, weil er sehr schnell war. Und ich fragte ihn, du gehst hier nicht nur in eine Richtung, sondern wenn du angekommen bist, auch wieder zurück. Warum? Und er sagte, das mache ich, weil ich meinen Organismus an diese Höhen gewöhnen muss. Ich muss jetzt 10 Mal hier auf- und ablaufen und dann kann ich den Berg da drüben besteigen. Ich gebe dir auch einen Tipp. Du wirst sehen, wir sind hier sehr hoch und du hast jetzt 1500 Meter bis zur Höhe gekommen. Dein Organismus ist noch nicht so recht zu Hause. Und ich möchte dich vor einer Sache warnen. Wenn du ankommst, nimm nie sofort eine Rast. Schlaf nicht sofort. Und aus irgendeinem Grunde, ich weiß es nicht, wie das Essen von diesem bengalischen Baba war noch so schwer im Bauch, legte ich mich nicht dann hin und machte genau den Fehler. Als ich dann nach einer halben Stunde aufwachte, merkte ich plötzlich, ich kann nichts mehr mit meinem Körper anfangen. Ich bin außerhalb des Körpers, der Körper gehorcht nicht mehr so und es ist ein blödes Übelgefühl da. Ja, anyway, ich setzte mich dann so irgendwie so hin und standete noch. Irgendwie gedacht, irgendwann wird meine Seele in den Körper zurückkehren. Aber ich hatte ein wirklich unangenehmes Gefühl und legte mich dann hin, als es dunkel wurde. Und dann ging es wirklich los. Also, liebe Devotees, liebe Zuhörer, es ist niemals ein Regen, vermeidet ein Regenkollaps. Es ging zuerst los, dass die Nerven sich anfühlten wie Telefonleitungen, die im Feuer standen. Also, man fühlte sich so unwohl in dem Körper und so angespannt und konnte kein Auge zudrehen. Dann irgendwann um 1 Uhr wurde es so unerträglich, dass ich meine beiden Mitreisenden wecken musste und sagte, sie müssen irgendetwas mit mir tun. Also es ist so unerträglich im Körper und es ist auch mit den Nerven eben etwas. Es ist nicht nur physisch, sondern es steht richtig im Feuer. Und kannst du mir nicht Reiki geben, habe ich dann für einen meiner Mitreisenden genommen. Und der war also, den habe ich um 12 oder 1 Uhr mich an. Reiki? Um 1 Uhr? Nach? Ich kann unmöglich Reiki geben um 1 Uhr nach. Und ich weiß nicht, was für Wesen da noch mitschwingen. Also wenn ich dir jetzt Reiki gebe, ich dachte, ich bin Reiki, meine Freunde, die behandelt Leute. Jetzt ist mal hier ein Notfall da. Jetzt zeig mal, was du kannst. Und ich sage, es geht nicht. Es geht nicht. Es kommt nicht durch, nicht durch. Ich muss das irgendwie anders lösen. Eine gute Nacht. Und dann geht ich, das kann ich jetzt nicht ausfindig an den privaten Ort und hielt mich für 2 Stunden kauernd in irgendeiner Ecke einer Toilette auf mit den übelsten Träumen und übelsten Sachen, bis ich schließlich nicht übergeben konnte und taumelnd in der Quest zurückkam und anschließend mit dem Vorsatz, am nächsten Morgen müssen wir irgendein Esel organisieren. Meinen richtigen Esel, nicht einen Vierbeinigen. Und einen anderen Esel, den kann ich nennen, zwar wieder irgendwie raufbinden und sie nach unten bringen, in das Tal. Nein, woher sie kommt. Und als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte ich mich glänzend. Alles war vergangen. Alle Nöte und Ängste waren vergangen. Ich fühlte mich wie ein Neugeborener. Der Glänzen fehlte, hatte nur noch einen Wunsch. Wir müssen heute zur Gangesquelle und dann übersteigen wir den Gletscher und klettern nochmal ein paar tausend Meter höher in das Fruchtengestal hinein. Was ich ausdrücken möchte, dass das vielleicht nicht gut gelingt ist, ist in Himalaya Krankheiten sehr oft eine feinstoffliche Dimension haben. Durch Krankheiten und durch Leid hindurchzugehen an einem heiligen Ort hat sehr oft etwas zu tun damit, dass man seine eigenen Schwächen sieht, dass man seine eigene Bedingtheit sieht und dann merkt, dass hinter den Grenzen, hinter den menschlichen Grenzen einen Neubeginn anfängt. Ich möchte es jetzt einfach herunterdividieren und auch das mit dem in Zusammenhang bringen, was ich euch gerade erzählt habe. Ich merkte meinen Aufenthalt bei dem Bengali Baba und dass ich mich so aufgeregt hatte über seine Art, seine für mich materialistische Art, hat sehr viel Negativität und sehr viel alten Ballast hervorgebracht. Und der Höhenkollaps war nichts anderes als, sagen wir mal, das Erleben dieser Negativität auf der physischen Ebene, der körperlichen Ebene und dann schließlich die Überwindung dieser Negativität. Es war, als würde man durch einen Geburtskanal hindurch gepresst werden, mit großen Schmerzen, nämlich der eigenen Negativität, der eigenen Bedingtheit, die einen so bedeckt, und kam dann so raus am anderen Ende, ganz frisch und frei und neugeboren. Hatte ich es nach. Und so war ich einem dann so, und ich dann habe ich zusammengerappelt und habe gleich das nächste Storytelefiert vor Augen gehabt, nämlich Gomu. Habe ich geschnallt, das waren jetzt 2 Tage auf meinem inneren Tagebuch. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Ziemlich intensiv vielleicht, für manche von euch das zu hören, aber ich kann euch wirklich sagen, dass man da, wenn man sich entschließt und Storytelling geht, ganz zu gehen, wenn man sich entschließt, dieses Leben als eine Durchgangsreise zu nehmen, dann gibt es natürlich noch viele intensive Erlebnisse, meistens Dinge, die man noch lernen muss. Ich muss jetzt abstellen, weil der nächste Tag, der dauert ein bisschen länger, weil sich so viel da ereignet hat. Ich möchte euch aber gleich, wenn wir eine kleine Pause noch machen, ja, vor 5 Minuten, Also ich denke jetzt mal sehen, ob ihr Fragen habt oder ob ihr was da kommt von euch. Aber sonst würde ich euch sehr gerne die Bier von der Himalaya-Reise sehen. Aber leider nicht den Bengalischen Bader, den dicken, fetten, schmierigen Feinheiligen. Weil es kann sein, dass er nur eine Projektion eines Geistes war, dass er ganz harmlos war und gar nicht die Fragen gestellt hat, die ich gehört habe. Denn eine Reise in den Himalaya bringt dann immer sich selber zu begegnen. Vielleicht, weil dieser Feinheilige ist selber. So erlebt man diese Pilgerreise. Gut, habt ihr irgendwelche Fragen? Okay. Ja. Ja, ja. Ja, ja, das ist sehr, was ich speziell das Gefühl hatte, war in dem Ritual, oder besser gesagt in der Zeremonie ist das geschehen. Wir haben auch an verschiedenen anderen Orten eine Zeremonie gemacht. Eine Zeremonie, das ist sehr schön, vielleicht kurz zu sehen. Nehmen wir Dinge, greifbare Dinge, die ein Opfer legt und ein Plätzchen und opfern das dann. Das ist ja zunächst etwas ganz Greifbares, etwas gar nicht sehr Spirituelles. Es geht da um Kreise, die in einem Durchmesser von vielleicht 75 Zentimeter gewunden werden. Es geht da um Licht und Feuer und so weiter. Also Dinge aus dieser Wirklichkeit, aus dieser Welt. Aber in der Zeremonie findet etwas Höheres, etwas Spirituelles. Wenn wir zum Beispiel die Lichterzeremonie machen, so verbrennen die Kerze oder das Licht nicht nur die Dunkelheit, die uns umgibt, sondern auch alles Unglücksverheißende, was auf der Seele ruht. Es ist also in der Zeremonie, die gemacht wird, haben wir plötzlich noch Kontakt mit etwas anderem. Wenn man zum Beispiel, so heißt es, wenn du an einer solchen Zeremonie teilnimmst, so wird Karma in dir verbrannt, also unglücksverheißende Dinge verbrannt, und deine Anziehung, ein Krishna wird geboren. Ich weiß nicht, ob ich es gut ausdrücken kann. Neben dem physischen, dem Licht und Kreisen und Klingeln, geschieht etwas Spirituelles in dir. Und so meine ich, können wir eine Brückenfunktion sehen. Wir werden von einer materiellen in eine spirituelle Wirklichkeit abgeholt. Du fragst aber, ist das nur in der Zeremonie so? Das geschieht nicht nur in der Zeremonie so, sondern auch beim Pilgern selber. Die Reise, die du beim Pilgern machst, du bewegst dich, du schwitzt, du stolperst, du kriegst eine Blase, die Blase heilt wieder und so weiter und so fort. Bei diesen Pilgern machst du auch eine innere Reise. Du merkst etwas, dir werden Dinge klar. Es gibt zum Beispiel eine Regel für den Pilger, dass alles, aber auch alles, was ihm auf der Reise widerfährt, von ihm als eine Lektion gesehen wird, die ihn weiterbringt in ganz kurzem Leben. Und so könnte man sagen, dass dieses Brücken beschreiten auch nicht nur bei der Zeremonie stattfindet, sondern auch bei der Pilgerreise eine Zeremonie. Und ich meine schon diese Orte. Diese heiligen Orte haben eine unglaubliche Kraft in sich. Das sind richtig Kraftorte. Wir haben zum Beispiel, wir werden jetzt bald in die Veda-Akademie reisen, Ananda Chaitanya und ich. Und die Veda-Akademie liegt in einem Gebiet Deutschlands, hvor følger de, altså, er det forfarten? Altså, Chile, sagen Sie mal, ihre Opferrituale, ihre Opferzeremonien gemacht haben. Warum dort? Weil da bestimmt der geologische Einfluss ist. Wenn man da zum Beispiel geht, oder dort, wo die Lederakademie ist, ist so viel Erdenergie, nicht Erdstrahlen, ist so ein bisschen was anderes, dass so ein liebler Mensch wie Ananda Chaitanya in der Genide wird dort. Also jetzt kann man richtig sehen, so viel Energie, so viel Kraft da. Und nicht andere, die nicht gerade so sind, die das anders aufnehmen, diese Strahlung, sind unglaublich aktiv. Und da haben sich viele Denker Deutschlands gelebt, zum Beispiel Fichte, ein Philosoph und noch einige andere, die ich vergessen habe und ich weiß, die gar nicht kenne. Also das soll so ein Denkerort sein. So, es gibt in Europa verschiedene solche Orte, wo bestimmte Einflüsse sind. An den heiligen Orten, zum Beispiel dort in den Himalayas, wovon ich euch erzählt habe, ist ein spiritueller Einfluss. Und die Goswami sagen, dass zwei Dinge wirken an diesen Orten. Paraka, das ist eine Energie namens Paraka, die ist fast wie die buddhistische Göttin Paraka, und Paraka. Paraka befreit dich von deinem Karma, von deinen Grenzen, fast als wenn eine Schule sich innerlich auslöst. Und Paraka zieht dich an zu Krishna. Du bist da wirklich und plötzlich ist dein Herz von den edelsten spirituellen Gefühlen durchzogen. Du wünschst dir einfach, auch Krishna möchte dir mal wiederkommen. Das merkt man, diese beiden Kräfte merkt man dort am Ganges, während man bei der Veda-Akademie vielleicht so ein bisschen angerichtet für philosophischen Gedanken. Und zum Schlaf in deinem Fall. Hat was mit dem Ort zu tun. Das, ja. Zum Beispiel, wenn du nach Vrindavan gehst, das ist jetzt ein anderer Ort. Wenn du nach Vrindavan gehst, in Vrindavan in der Atmosphäre eine eigentümliche Süße. Süße jetzt nicht so Zucker süß, sondern gefühlsmäßig eine Süße, ein Gefühl, eine Lieblichkeit um diesen Ort. Und wenn du dann aus Vrindavan wieder rausgehst, merkst du, da war etwas. Mein Herz ist von einer Lieblichkeit, einer sehr zarten Anziehung zu Radha und Krishna erfüllt worden. Es war mir nicht möglich, Krishna zu vergessen in Vrindavan. Selbst Atheisten sagen, dass sie dahin kommen, zufällig. Ich habe immer an Krishna gedacht. Und morgens hat mir mal einer gesagt, als ich aufwachte, merke ich, dass ich ungefähr dass vor dem Aufwachen die Hare Krishna gedacht habe. Obwohl ich mir vorgenommen habe, das niemals zu sagen. Also, das ist der Einfluss von Vrindavan. Das kann sich nicht einmal ein normaler Mensch entziehen. Sind also deine Frage hin, möchte ich sagen, jetzt ist ein bestimmter Einfluss und ohne diesen Einfluss erfahren wir, hören wir, können wir nicht Krishna bewusst werden. Wir müssen diese Lieblichkeit verstehen in unserem Herzen und in unserem Herzen transformiert werden. Sonst werden wir niemals richtig verstehen können, was ist Radha und was ist der Ausfall des Radha. Selbst ein Stein, den man unter Wasser hält, wird benetzt, wenn man ihn rausholt, merkt man. Das ist auch selbst jemand, der statt einem Herzen ein Stein hat. Solche Leute gibt es im Westen viele. Der wird berührt von diesem Einfluss, überzogen von diesem lieblichen Einfluss. Krishna Chandra geht regelmäßig mit einer Reisegruppe zu diesem. Eines Tages möchte ich einfach da wohnen, möchte ich einfach bleiben und kann ich nicht zurück in den Westen kommen. Weil so förderlich ist für das spirituelle Leben. Jetzt mal hier. In dieser kirchlichen Atmosphäre. Tantatra, it is 9 o'clock already. Es ist 9 Uhr. Wir können vielleicht privat das besprechen. Ich würde vorschlagen, damit es nicht zu spät, also privat heißt danach, damit es nicht zu spät wird, dass wir eine kleine Pause von nur höchstens 5 Minuten machen.